Willkommen zu Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Gschwandner und Martin Kaswurm. Come on.
Aber wie auch immer im Leben, wir müssen uns verkaufen. Und ich glaube, das geht ja schon im Kindesalter los. Wenn kleine Kinder durch den Supermarkt mitgehen, dann wollen die Süßigkeiten. Dort sind die Argumente meistens schreien und laut sein. Ich würde meinen, im klassischen Pitch-Deck den Investoren anschreien, ist jetzt nicht der richtige Weg.
Business, Technology and Millions. Come
on. Ein herzliches Willkommen zum BTM-Podcast Business, Technologie und Millionen. Folge 8 heute schon wieder und wir haben jede Menge Kurznews, aber auch ein Thema, wo wir heute ein bisschen intensivieren werden, das sogenannte Pitch-Deck. Schauen wir uns ein bisschen tiefer an, wie baut man es auf, was macht man? Hallo Martin, erstmals natürlich.
Hallo Flo, herzlich willkommen und es freut mich, dass wir in der Episode Nummer 8 sind. Volles Programm, wie immer. Du hast das letzte Woche ja gut gestartet mit dem Happening der Woche. Das habe ich recht spannend gefunden. Was war denn diese Woche dein großes Happening bis dato, das dich beschäftigt hat?
Genau, wir wollen ja mit Happening of the Week ein bisschen eine neue Kategorie einführen. Manchmal am Anfang, manchmal am Ende des Podcasts. Mein Happening of the Week ist definitiv meine Fastenkur. Ich bin gerade im dritten Tag ohne Essen, nur mit ein paar Shakes und Säfte. Im Konkreten, was mache ich? Das Ganze nennt sich eine Darmsanierung. Jeder, der sich schon einmal mit Fasten beschäftigt hat, weiß ja, dass der Darm eines der wichtigsten Organe für das Immunsystem ist, wo sich ganz viele Toxine befinden. Und man sollte, wenn möglich, einmal im Jahr irgendwie ein paar Tage fasten. Das schaut dann so aus, dass man wirklich das Essen weglässt und sozusagen nur flüssige Nahrung umsteigt und da in Wahrheit auch nur entweder Brühe oder ich mache das mit einer Firma, die heißt Die Fitmacher. Da gibt es eine Darmsanierungsbox. Da habe ich jetzt am Tag 4 Shakes, die ich trinken darf. Die haben aber ganz wenig Kalorien und das ist alles für die Darmflora quasi wichtig. Und es ist schon zart, die ersten 2 Tage, was da der Magen knurrt. Du siehst nebenbei die Leute essen und denkst da nur, ich bin gestern von Wien heimgefahren am Bahnhof, da haut sich wieder ein Kebab rein und sonstiges. Und du würdest gerade so gerne hinbeißen. Aber Gesundheit geht vor. Ich habe jetzt noch 1,5 Tage. Dann geht es um das Abfasten. Langsam wieder beginnen. Man darf da ja nicht gleich irgendwie das Schnitzel reinwerfen, weil das würde sich dann negativ auswirken. Und dann habe ich tatsächlich noch 1-2 Wochen Aufbau mit Probiotikas und, und. Ich mache so Dinge sehr gerne. Wie du ja weißt, ist das Thema Longevity, länger leben im Sinne von gesund sein, für mich ein wichtiges Thema. Werden wir sicher mal in einer Episode auch behandeln. Aber das ist definitiv mein Happening of the Week. Wenn es interessiert, gerne mal bei Die Fitmacher reinschauen. Die haben das da drinnen und ist ein totaler Experte. Der Dr. Matthias Kirchmeier ist quasi mein Go-To-Longevity-Arzt. Und ja, genau, mittendrin. Ich hoffe, der Magen knurrt nicht heute in der Aufnahme. Aber das ist eigentlich ab Tag 3 schon vorbei. Es ist jetzt wirklich auch so faszinierend. Man merkt, der Stoffwechsel stellt sich um und hat eigentlich keinen Hunger mehr. Also ich komme jetzt mit meinem Wasser und mit meinen Shakes durch ohne große Probleme.
Ich muss aber sagen, also ich sehe dich jetzt jede Woche, unter der Woche, aber wenn ich mal sagen, du schaust fit wie immer aus, fit wie ein Turnschuh. Also das muss man auch mal sagen. Du hast letzte Woche mir das Shoutout gegeben. Jetzt gebe ich es einmal dir zurück. Fit. Wirklich begeisternd, Ausstrahlung, also alles ist in der perfekten Stelle bei dir heute. Man merkt dir nicht an, dass du irgendwie sufferst durch eine Saftkur beziehungsweise
Vielleicht eine Sache noch dazu, was irrsinnig spannend ist. Ich tracke ja auch meinen Schlaf, sowohl Apple Watch als auch mit dem Whoop. Und ab Tag 2 bin ich in Rekordschlafqualität. Du siehst, wenn der Darm über die Nacht, in der Nacht nicht verdauen muss, ist es eine totale Entlastung und die Schlafqualität geht instantly nach oben. Also man sollte ja auch für alle, die da vielleicht nicht so im Thema sind, 3 Stunden vor dem Bett gehen, eigentlich keine Kalorien mehr zu sich nehmen, egal ob essen, aber auch keine Fruchtsäfte oder Getränke mit Kalorien trinken. Und dann ist schon mal alles ein bisschen besser und dann können wir auch sicherlich irgendwann auch einmal über Intermittent Fasten, die Autophagie, Zellerneuerung führt heute zu weit, aber that's mein Happening of the Week. Danke, danke. Back, also zurück zu dir. Was ist der Happening of the Week bei Martin Kaswurm?
Bei mir ist es nicht so spannend, lieber Florian, aber bei mir ist mein Motto Back to School diese Woche gewesen. Ich habe mir wirklich jeden Abend eingetragen, 3 bis 4 Stunden zu lernen, weil, und das ist jetzt vielleicht unsexy, ich am Freitag eine große Statistikprüfung habe für mein Doktorat und das war eher mein Happening der Woche, dass ich jeden Abend nach der CEO-Tätigkeit mich hinknie und wirklich Statistik nochmal lerne, weil das ist in der quantitativen Forschung, ohne jetzt wen zu langweilen, ein Muss und ein wichtiges Thema und an so einer Prüfung kann keiner vorbei. Und da muss man auch lernen und deswegen, das musst du wissen, für Multiple Choice. Und in dem Zusammenhang ist das mein Happening der Woche. Nicht so ausführlich wie bei dir, aber es ist recht spannend, weil man fühlt sich wieder zurückerinnert an bei mir die Zeit der HTL und Bachelor-Master-Studium, genau. Wo man sich wieder mal die Zeit nehmen muss, um auch wirklich vielleicht trockenere Materien, nichts gegen die Statistiker da draußen, aber es ist vielleicht nicht mein Fable, das auch wieder zu machen.
Hast du das öfters, Martin? Weil ich denke mal, wenn man dann so ins Erwachsenenleben kommt, nach Studium und so, man muss nicht mehr wirklich lernen, man muss keine Prüfungen mehr machen. Man hat jetzt vielleicht einmal in der Arbeit, im Job irgendwie eine Weiterbildung, aber auch meistens dort, wenn man jetzt nicht gerade ein MBA macht und selbst MBAs sind nicht mehr, das ist oftmals Fallstudien und Case Studies ausarbeiten, dass einem sogar das Lernen ein bisschen abgeht und ich mir selber oft denke, habe ich das Lernen verlernt? Bin ich noch gescheiter oder war ich überhaupt jemals gescheiter oder wie auch immer und so? Ist es cool jetzt, das zu machen oder ist es irgendwie ein Zwang oder so? Also.
Nein, ich finde, es ist schon cool. Es hat natürlich was, der Stoff ist trocken und man muss sich da durchboxen. Aber ich muss auch sagen, ich habe damals, als ich kann mich nicht mehr genau erinnern, im Bachelor, glaube ich, viel gelernt habe, beziehungsweise viel lernen musste, habe ich mir wirklich auch Lernmethoden angeeignet. Und wir werden das Shoutout machen und das in den Shownotes verlinken, weil mir fällt das Buch jetzt nicht ein, aber wir werden nochmal die Recherchemühle starten, weil das war jetzt nicht geplant. Da gibt's wirklich gute Lernmethoden, wo du dir schwierige Begriffe, schwierige Abfolgen im Kopf merken kannst, wenn es das spielerisch verknüpft mit emotionalen Geschichten. Und eine Lernmethode, die ich da habe, ist, ich sehe mein Haus vor mir, wo ich zu Hause wohne, mit den einzelnen Zimmern und du legst einen Gegenstand emotionalisiert in jedem Raum ab. Und somit kannst du es dann wieder, wenn die Frage kommt oder wenn das Thema aufkommt, relativ schnell abfragen und kannst das so bis zu 40 Begriffe hintereinander merken, weil du einfach die Abfolge im Haus hast. Und das hat mir damals schon viel geholfen und das war interessant, weil das habe ich wieder rausgekramt, jetzt diese Lernmethode und funktioniert scheinbar ganz gut in dem Zusammenhang. Aber ja, so viel zum Happening der Woche. Es ist auch was anderes passiert. Also das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Wir haben als ersten Punkt drinnen Sora und OpenAI. Also auch das ist jetzt ein paar Tage schon alt, aber auf jeden Fall wert, dass wir drüber reden, weil OpenAI auch bei uns Gesprächsstoff war in den letzten 6-7 Episoden. Und immer wieder wir über vor allem die Marktmacht im AI, im KI-Game gesprochen haben. Und jetzt ist letzte Woche der neue Big Bang rausgekommen mit Sora, mit dem AI-Video-Tool, wo ich bis zu einminütige Videos mit einem kurzen Prompt erstellen kann, out of nowhere. Flo, wie siehst du das als Game-Changer? Was siehst du wirklich da auch als Potenzial dahinter?
Ja, also für mich tatsächlich ein absoluter Game-Changer. Es ist ja jetzt noch nicht freigegeben für den End-User und selbst da sind sie ja skeptisch, wann und wie sie es freigeben wollen und muss man jetzt markieren und auch nicht. Aber jeder, der mal vielleicht auch auf openai.com/Sora schaut, dort sind ein paar Example-Videos dort. Zum Beispiel das erste ist, da ist der Prompt, a stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon City Science, bla bla bla. Und die Qualität ist eigentlich unfassbar. Man muss schon ganz ehrlich sagen, also in den paar Beispielen, die sie gegeben haben, sieht man schon, das war vorher de facto nie und nimmer möglich. Ist jetzt alles fehlerfrei? Absolut nicht. Wo sich natürlich die künstliche Intelligenz oder alles noch schwer tut, ist irgendwo so Relationen zu geben. Wenn irgendwie Menschen dann im Hintergrund sind, sind die oft nicht so groß oder die Dinge passen nicht zusammen. Wenn man irgendwas macht, man isst irgendwas runter vom Teller und nachher ist das nicht so, wie es in Natur ausschauen würde. Aber was man sieht, was in der kurzen Zeit möglich ist, gewaltig. Überhaupt, wenn man daran denkt, wenn man an User Acquisition denkt, also viele werben natürlich ihre Produkte auf Instagram, auf TikTok, alles videobasiert heutzutage. Also die videobasierte Werbung ist enorm wichtig. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man kann jetzt nicht ein Video machen, sondern man kann irgendwie mal 20 Videos erstellen lassen. Man lässt sie dann automatisch durch einen Meta-Algorithmus durch. Das Beste gewinnt, man adaptiert das weiter. Dann glaube ich einfach, dass unglaublich viel passieren wird da. Ob das jetzt nur rein gut ist, wenn jedes Video künstlich generiert worden ist, das ist eben das Fragezeichen und glaube ich auch das Fragezeichen, das sich Sam Altman und OpenAI auch stellt. Aber wir alle wissen ja, es gibt Google Gemini und viele andere, die daran arbeiten.
Ja, aber es ist brutal, natürlich, das ist meine Industrie, das heißt die Kreativbranche, die Marketingbranche und wir sehen da natürlich schon eine große Schockwelle durch die ganze Branche gehen. Jetzt vielleicht weniger auf Event und auf Live gesehen, weil Live ist Live, aber es ist trotzdem vor allem in dem kreativen Space der Content Produktion, wenn ich Videos shoote, wenn ich Fotos mache, also die ich würde sagen, die schwitzen alle, aber die verfolgen das natürlich auch ganz genau, weil es kann ein Katalysator auch dahingehend wieder sein, dass im Bereich der Videoerstellung vieles passiert. Was, glaube ich, ganz interessant ist, und da habe ich ja gestern mit einem Kollegen von mir gesprochen, mit Markus Moslechner, das ist der Host vom Space Café Podcast, das ist auch ganz interessant, da geht es nur um Themen rund um den Weltraum und um Space mit NASA und so weiter. Und der hat gesagt, er glaubt von sich aus auch, dass Social Media will never be the same again. Also im Social Media Bereich werden wir ganz viel neue Trends, neue Bewegungen sehen. Also ganz spannend, was mit Sora passiert ist. Wir werden das in den Shownotes verlinken und ist ein interessantes Phänomen beziehungsweise eine interessante neue Plattform, die, sobald sie öffentlich wird, wir uns auch anschauen werden. Wollte mal kurz noch das Shoutout mit reinbringen. Bitte.
Definitiv vielleicht ein Wort noch dazu, Martin, weil es spannend ist. Ich habe einen guten Podcast gehört, also Shoutout an Philipp Westermeier, die EDA-Gründerinnen, das war die Dr. Miriam Meckel und Dr. Lea Steinacker, die haben gerade ein Buch rausgebracht zu dem ganzen Thema, wie sie quasi künstliche Intelligenz als, sie haben es auch ein bisschen so genannt, als Co-Pilot verwenden. Und sie sind nicht ganz so skeptisch, es wird alles ersetzt werden, das weißt du jetzt auch nicht. Aber die Hilfe sozusagen, und da gibt's auch, glaube ich, die eine hat in Harvard dann noch weiter studiert, eine neue Harvard-Studie, wenn ich mich richtig erinnere an den Podcast, wo 800 Menschen in zwei Teile geteilt wurden. Die einen dürften mit AI arbeiten, die anderen nicht. Und mussten Probleme lösen, also so wirklich einen Business Case. Und man hat gesehen, die AI-Leute waren um einiges schneller, um einiges kreativer. Und sie haben gesagt dann, und das hat mir ganz gut gefallen, sie haben mir gerade ein Buch geschrieben und sie hat dann gesagt, zu dem Algorithmus würde sie jetzt ein Beispiel brauchen. Und das hat es kurz ChatGPT gegeben und die hat gesagt, nimm doch den Staffellauf als Beispiel. Das ist eine gute Analogie in der normalen Welt. Und ich glaube, das zeigt die Power von AI, dass man es als eben als Co-Pilot, als Hilfe und nicht als einzige Wahrheit nehmen kann. Und ich glaube, das ist so der nächste Schritt, in den wir reingehen werden. Aber noch einmal, bei den Videos wird sicher spannend werden, müssen die markiert werden und nicht, weil ich weiß noch nicht, ob ich will, dass mein Instagram-Feed voller AI-generierter Video ist von Dingen, da hat jetzt wer einen dreifachen Backflip gemacht, irgendwie aller Bull-Style, aber in Wahrheit ist ja nie passiert. Ne? Und dort diese Authentification oder die Authentizität wird ganz wichtig sein. Aber wir werden es mitverfolgen und wir werden berichten.
Da auch die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise vielleicht ein kurzes Shoutout, falls jemand Lust hat, hier an einer neuen Business-Idee mit dem Flo und mir zu bauen, wie ich sowas authentifiziere und wirklich auch den Unterschied zusammenbringe, meldet euch, weil Flo, das glaube ich ist eine Business-Opportunity in der Zukunft.
Das ist sicher eine Opportunity.
Eine andere Business-Opportunity, die Apple gesehen hat, das ist auch vor kurzem rausgekommen, ich glaube die News sind ein paar Stunden alt, ist der Apple-Ring. Flo, was ist mit dem Apple-Ring, was hat es damit auf sich?
Genau, der Apple-Ring ist tatsächlich ein echter Ring, also man muss sich das vorstellen wie ein Schmuckstück. Manche von euch werden natürlich den Aura oder Aura, na ich glaube Aura sagt man, Ring kennen. Das ist ein smarter Fitnessring, der quasi alle Sensoren da drinnen hat. Der messt dir jetzt natürlich den Puls, der messt die Schlafqualität, der messt die Sauerstoffsättigung im Blut und quasi was wir so als Fitnessarmbänder kennen. Die sind da sehr erfolgreich, ist eine finnische Firma. Ich glaube der Ring kostet $329 oder $349 und dann €5,99 im Monat. Und was passiert ist, auf der CES, auf der größten Consumer Electronics Show in Las Vegas dieses Jahr im Jänner, hat auch Samsung ihren Galaxy Ring vorgestellt. Und jetzt, seit wenigen Stunden, du hast das richtig gesagt, gehen die News durch die Mac Rumors und wie sie alle heißen, diese Seiten, heise.de und, dass auch Apple daran angeblich arbeitet, einen smarten Ring auf den Markt zu bringen, kann man sich jetzt auch wieder gut in der Kombination noch einmal vorstellen mit Apple Vision Pro, mit dem iPhone zusammen, mit der Apple Watch. Nicht jeder will ein Display haben. Ich habe immer zu meinen Kollegen gesagt, ich hätte von Apple gern die Apple Watch ohne Display, weil ich gerne auch meine anderen Uhren, also ich bin ein bisschen ein Uhren-Depp sozusagen, trage und gerne ein Device auch ohne Display hätte, was aber dafür 7 Tage Akkulaufzeit hat. Und der Ring könnte in diese Richtung gehen. Und wir alle wissen, Apple ist schon immer sehr überlegt. Die waren jetzt nicht überall die Ersten, beim iPhone natürlich, aber ansonsten ist Apple auch oft nicht der First Mover, aber der Second Follower in einer guten Qualität. Und ich bin gespannt und ich würde total an das Produkt glauben, weil ich habe echt schon oft überlegt, so einen Ring mir zu besorgen. Noch hat es mir nicht taugt und jetzt werde ich einmal abwarten. Was glaubst du, Martin?
Du, ich habe einen Artikel, wenn du das gesagt hast, jetzt vor ein paar Tagen, habe ich natürlich auch reingeschaut und habe einen Artikel gefunden vom August letzten Jahres, wo steht, Apple patentiert einen smarten Ring zur iPhone-Steuerung. Also Apple hat scheinbar da letztes Jahr schon die Patente in die Wege geleitet und deswegen denke ich schon, dass da was kommen wird. Also ich kenne das aus meinem Umfeld. Ich selbst bin jetzt kein Ringträger in den unterschiedlichsten Bereichen, außer meinem Ehering. Aber ich sage, es hat ein Potenzial, weil das wieder ein Device ist, was vor allem zu dem Thema Longevity und für die ganzen Health-Themen natürlich auch helfen kann, in on the long run Apple wieder zu positionieren und ich sage mal dem Konsumenten das Leben leichter zu machen, weil die Früherkennung, du hast das vorher gesagt, Prophylaxe etc. ist natürlich ganz wichtig und wenn ich das tracken kann und verbinden kann mit meinem iPhone, weil wir wissen alle, wir haben unsere iPhones oder Smartphones viel dabei, aber natürlich auch nicht 100% und einen Ring kann ich idealerweise dann 24/7 oben lassen, vor allem auch wenn ich schlafe.
Kombiniert mit künstlicher Intelligenz, ne? Da wird sowieso im Gesundheitsbereich, in der Diagnostik, in der Früherkennung werden wir hoffentlich in eine ganz neue Ära gehen und für uns natürlich alle spannend. Wer will nicht im Alter gesund bleiben und gesund werden oder sagen wir Dinge frühzeitig wissen, wo man auch dafür daran arbeiten kann. Also enorm spannend.
We'll keep you posted. Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil KI und AI, ja, jetzt haben wir viel über das geredet die letzten Minuten, aber es gibt auch ein Wiener Startup, sind auch ganz Hot News, weil das ist jetzt auch rausgekommen vor ein paar Tagen. Magic.dev sind zwei Österreicher, zwei Wiener eigentlich, ganz interessant, auch da wieder sind wir stolz auf uns Österreich, beziehungsweise auf unser Bildungssystem. Die sind gegangen in die Wiener HTL Spengergasse. Also für Shoutout zu alle, die was wirklich in der HTL Spengergasse waren und sind aber dann von Wien, haben den Firmensitz in die USA verlegt. Ich rede von Magic.dev und die haben jetzt eingesammelt 117 Millionen US-Dollar Investment in den USA für ihr KI-Startup. Also man sieht auch hier wieder, wir haben letzte oder vorletzte Episode geredet über das, was möglich ist, im Investment in Österreich zu sammeln. Da war der Top-Player mit 100 Millionen dabei und in Amerika sind diese Zahlen wieder en vogue und ist sehr stark. Die haben letztes Jahr eine Series A-Runde geraced mit 23 Millionen und sind jetzt mit 117 Millionen sehr, sehr gut rausgegangen und haben internationale Investoren dabei.
Insgesamt schon 145 Millionen Dollar geraced. Da sind Leute dabei wie der CEO von GitHub und andere gute Leute. Also ich glaube, da braucht man sich in Österreich nicht verstecken. Genau, Spengergasse ist mir bekannt, aber früher das i5 Investbüro, da habe ich einige Meetings dort verbracht. Dürfte eine gute HTL und eine gute Schule sein. Also an alle Professoren und Lehrenden dort auch Shoutout. Ihr baut die nächsten Unternehmer, die auch erfolgreich sein können. Und das muss man auch immer wieder sagen, das vergisst man oft. Die Bildung in Österreich, natürlich gibt es da und dort wie immer Dinge, die zum Aufholen sind. Financial Literacies und. Aber wir bringen schon echt gute Ingenieure, Techniker, Ingenieurs, Naturwissenschaftler hervor, die auch große Dinge. Das Schade ist oft dann, dass man in die USA gehen muss, um dann auch das Money dort zu raisen. Da haben wir viel übersehen im Startup-Bereich in Österreich. Da ist jetzt da nicht positive Shoutout an die Politik. Da haben wir echt jetzt 10 Jahre zugeschaut und weggeschaut. Ja, hoffen wir, aber in das Thema gehen wir heute nicht rein. Hoffen wir, dass wir da in eine bessere Richtung irgendwann wieder
gehen. Aber man kann auch sagen, weil du den Bildungstopf jetzt aufgemacht hast, du kannst ja auch, oder du bist ja auch ein Frontrunner gewesen von der FH Hagenberg. Und da muss man auch sagen, nachdem ihr wirklich da dieses Feuerwerk abgefeiert habt mit Randust, ist ja auch eine Sogwirkung entstanden für ganz viele andere Startups, für Kreative, für Gründer etc. in diesem Umfeld raus. Muss man auch sagen.
Ja, natürlich. Also wir haben auch, es gibt einen Business Insider-Artikel dazu, den haben sie mal gemacht, irgendwie die Rantastic-Mafia, auch wenn das Wort Mafia da vielleicht nicht überall richtig angebracht ist, aber das ist natürlich von dieser PayPal-Mafia von Peter Thiel, Elon Musk und so abgeleitet gewesen. Ich glaube, dass, um es richtig zu sagen, mehr als 25 Unternehmen aus Rantastic heraus entstanden sind. Und in einige davon bin ich auch investiert und generell noch einmal in 44 Startups investiert. Und ich glaube, das zeigt auf alle Fälle, wie so ein Ökosystem entstehen kann. Genauso ist es im Silicon Valley passiert. Wenn wir erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerinnen haben, die dann hoffentlich auch Geld verdienen, dann geben die das Geld oft auch in ihr Risikoportfolio und die nächsten Startups rein. Warum? Das macht ihnen Spaß, dort kennen sie sich aus, da können sie ein bisschen mitgeschafteln und am Ende des Tages hoffentlich noch einmal Geld verdienen. Und wenn das so ein Schneeballeffekt dann wird, im positiven Sinne jetzt, so entstehen Ökosysteme und so entsteht auch das was. Du bist natürlich auch Vorbild. Ich war gestern irgendwie in Wien unterwegs und habe irgendwie 3 Fotos gemacht mit jungen Leuten auf der Straße, die mein Buch gelesen haben. Einer hat unseren Podcast gerade gehört, war wirklich ein geiler Moment, weil er sagt, wow, er hört gerade meinen Podcast, aber ein Foto machen darf, so geht natürlich. Und das ist ganz wichtig. Das braucht's, um in einem Land auch anzukurbeln, zu tun. Du selber investierst ja auch, Martin. Also wir alle tun was dafür, dass die nächste Generation oder dem Land auch Gutes zu tun. Ich glaube, das unterschätzt man total oft, was da passiert. Es wird leider auch meiner Meinung nach immer ein bisschen zu wenig wahrgenommen. Aber wir kämpfen weiter und wir geben definitiv Gas.
Richtig, und du hast auch Gas gegeben. Ich glaube, das darf man noch einmal einen Shoutout an dich weitergeben. Du hast es auch gepostet auf LinkedIn. Deine Push-Up-App ist durch die Decke gegangen das letzte Jahr und du hast 100.000 ARR erreicht. Erzähl uns einmal erstens, was ist ARR? Was heißt 100.000 in Relation und wie war das Jahr 1 für dich?
Genau, also Jahr 1 wird am 1. März jetzt vorüber sein. Ich habe am 1. März 2023 ein Side-Hustle, ein Nebenprojekt gestartet, wo ich gesagt habe, maximal ein Tag in der Woche und ich würde gerne die bekannte Liegestütze-App, die es bei Runtastic einmal gegeben hat, die das dann leider abgeschalten hat, zurückbringen, weil ich jeden Tag selber gerne 50 bis 100 Liegestütze mache. Und mit der App geht das ganz einfach, am Boden legen, Liegestütze machen, die zählt das automatisch, bla bla bla. Will ich gar nicht jetzt da reingehen. Und das Businessmodell ist folgendes, dass man für 19,90 Euro im Jahr nicht nur die Push-Up-App, da gibt es dann auch Sit-Up und Kniebeugen und Plank-Apps, die Pro-Version kriegt. Sprich, du kaufst meine App jetzt, Martin, dann zahlst du 19,90 Euro, die gehen an Apple. Apple zieht sich ihren Share ab, das sind 15% oder 30%, je nach dem Jahr. Und dann kriege ich net, also brutto irgendwie 14 Euro irgendwas oder je nachdem, wie viel Apple abzieht. Und davon, das ist sozusagen mein Revenue. Brutto gerechnet, jetzt mit den 19,90, sagt man dann, wenn das im Monat 10 Leute machen, dann wären wir nicht bei 19,90, sondern dann wären wir bei 199,90 und das wäre mein MRR, mein Monthly Recurring Revenue. Und wenn man da das aufs Jahr auch aufrechnet, spricht man von den sogenannten Annual Recurring Revenue. Das ist der wiederkehrende Umsatz, weil es ja ein Abo-Modell ist, der dann im nächsten Jahr wiederkommt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Metrik, eigentlich im B2B-SaaS-Business, aus dem Bereich Software-SaaS, Software as a Service, kommt das Ganze heraus und ist eine Indikation, wie gut steht eine Firma auch da. Wie ist das Wachstum? Man vergleicht dann natürlich Year over Year oder Month over Month oder Quarter over Quarter. Wie stark bist du gewachsen? Und wenn man da weiter reingehen würde in die KPI, schaut man sich natürlich dann noch ein bisschen Dinge an. Wie hoch ist der Churn? Wie viele kündigen das Abo dann auch wieder im nächsten Jahr? Aber es sollte im besten Fall so ein bisschen wie ein Compounding, wie ein Zinseszinseffekt werden. Also würde ich jetzt nichts tun, würde ich jetzt nächstes Jahr 100.000 Euro brutto verdienen. Da kommt jetzt Apple Feedback und Bibabo. Aber würden schon ein paar tausend Euro oder nicht würden, sondern es bleiben ein paar tausend Euro jedes Monat über. Noch bin ich in der Phase, dass wir die App mega weiterentwickeln und ich bin auch weit weg noch von profitabel. Aber meine Idee war es ja damals auch, ein Produkt zu bauen, was Champions League ist, mit 4,75 Sternen spielen wir auf alle Fälle in der Champions League und das nach 2-3 Jahren profitabel ist und jedes Monat dann ein bisschen ein Geld, im besten Fall sogar fünfstellig reinbringt, damit ich wieder in meine Startups investieren kann und ein bisschen Blödsinn machen kann und einen weiteren passiven Revenue Stream für mich aufbaue. Das war meine Wette, mir selber das zu beweisen. Schauen wir mal, momentan stimmt die Richtung und 100.000 ERA hätte ich nicht geglaubt, dass ich das unter einem Jahr schaffe.
Als wenn ich nochmal kurz eine Frage noch stelle dazu. Was waren so deine Top 3 Momente beziehungsweise vielleicht auch deine größten Learnings in dem Jahr? Was würdest du sagen, boah, wenn ich nochmal von der Pike auf das machen könnte, würde ich vielleicht anders machen?
Gute Frage. Das muss ich tatsächlich überlegen. Ich würde dann vielleicht sagen, anders machen. Ich würde wahrscheinlich versuchen, ein bisschen mehr zu dem initialen Buzz vom Launch noch ein bisschen mehr PR zu machen. Das habe ich ja wahrscheinlich ein bisschen, also definitiv zu wenig gemacht. Learning Nummer 1, Learning Nummer 2, es ist alles mehr Arbeit, wie man glaubt. Ich glaube, ich komme mit den einen Tag pro Woche nach wie vor gut aus, aber bei der Entwicklung hatten wir sicherlich um einiges mehr Aufwand, weil man es dann am Ende des Tages auch perfekter machen will und nicht nur so irgendwie, das ist auch mein Anspruch, wenn man da Champions League bauen will. Dementsprechend müssen wir auch unsere Android-App, die haben wir ein bisschen schnell gemacht, noch einmal neu bauen oder bauen wir gerade noch einmal neu, um eine höhere Qualität zu kommen. Das ist ein bisschen schwierig mit so vielen Android-Geräten, bibabo, will ich nicht drauf eingehen. Und Learning Nummer 3 ist aber eigentlich für mich, es macht mir irrsinnig Spaß, so ein Projekt zu haben, was du 100% selber ownst. Ich habe eine tolle Entwicklungsfirma, die Ahoy Captain aus Linz, mit der ich zusammenarbeite, die auch meiner Meinung nach Champions League sind. Und es macht Spaß, mit anderen Menschen ein Produkt zu entwickeln. welches Menschen verwenden. Und dann triffe ich oft irgendwo, oder letztens habe ich das erste Mal wen unabhängig in Wien in einem Fitnessstudio gesehen, der am Boden gelegen ist und gerade mit meiner App Push-Ups gemacht hat. Und das sind eigentlich die Sternchen in den Augen-Momente, wenn du weißt, dein Produkt wird da draußen, und ich habe jetzt, keine Ahnung, 80.000 monthly active User im Jänner gehabt, von zigtausend Menschen mittlerweile verwendet und großteils mit 5 Sterne bewertet. Also das ist das, was wirklich das Geile am Unternehmertum auch ist, wenn du was baust, was auch funktioniert.
Ja, das ist das Schöne, das ist auch der Mehrwert, wenn man es wieder aus dem Produkt oder aus der Dienstleistung, was man liefert, rausbekommt und mit der Emotion natürlich dann auch getragen wird. Also kann ich dir nur beipflichten. Also Respekt, Gratulation.
Ja, danke.
Und wir schauen, was nächstes Jahr um die Zeit genau passiert, wo der ARR hinwandert. Aber jetzt haben wir natürlich da einen guten Einblick bekommen. Ich wollte einen Punkt noch ansprechen, weil es auch aus der internationalen Sphäre kommt. Das war die Firma Lyft. Lyft hat ganz was Interessantes gemacht. Also jeder, der Lyft nicht kennt, ist ähnlich wie Uber. Ein Shuttle-Service, Bezahlservice aus Amerika. Und Lyft hat ganz interessant, die haben ihre Quarterly Earnings bekannt gegeben und haben sich da bei den Basispunkten für ihre Earnings um eine Kommastelle, um eine Null vertan. Und das ist wirklich groß durch die News gegangen, weil nachdem die das reported haben und das wirklich auch vom CEO confirmed wurde, ist der Aktienpreis um 60% nach oben gegangen. Und dann wurde das aber wieder zurückkorrigiert, weil der CEO gesagt hat, ups, sorry, wir haben hier ein menschliches Versagen, ein Clerical Error gehabt und eine Null wurde zu viel reported. Lieber Flo, ist sowas dir auch schon mal passiert in deinem Businessleben, dass man so einen extremen Error macht? Sie waren ja erfolgreich, 50 Basispunkte lässt sich trotzdem sehen, aber so massiv wirklich auch bei einer Public Company rauszugehen, was sagst du dazu?
Ja, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist jetzt noch einmal eine Company, die an der Börse gelistet ist, und Lyft hat gesagt, 500 Basispunkte, das würde 5% entsprechen, da war einfach eine Null zu viel. Wie du richtig sagst, Irren ist menschlich und passiert uns allen. Im Normalfall muss aber das Dokument, oder bevor das rausgeht, bei einer öffentlich gelisteten, an der Börse tätigen Firma, wird ja das nicht nur von einer Person gelesen, die jetzt, der Praktikant hat da jetzt nicht ein Nuller dazu viel gemacht, ne? Sondern das muss ja schon so gewesen sein, dass da vom CFO über den CEO, über den gibt's ja eigentlich noch wen Zuständigen, der dann an die Börse berichtet oder der dann diese Quarterly Earnings und so nach außen gibt. Also das haben sicher einige Leute gesehen und es ist schon sehr verwunderlich, dass es passiert. Es schaut so aus, wenn man ein bisschen nachliest, dass es wirklich ein menschlicher Fehler war. Man muss ja da dann auch immer aufpassen, ob man wo haftbar ist, weil es werden sicher Leute, die dann schnell investiert haben oder so und dann das Ganze ja wieder schwer nach unten gegangen ist, vom Börsenkurs ja auch Geld verloren haben. Also ich glaube, das ist gar nicht so ohne, weiß jetzt nicht, wie man da rechtlich belangt werden kann oder nicht. Fehler sind uns auf alle Fälle auch passiert, gerade beim E-Mail-Schreiben oder so. Da sind immer wieder mal Fehler passiert, dass eigentlich an den falschen Absender gegangen ist oder sonstiges. Ich glaube, das kennen wir irgendwie alle, wenn es einmal schnell gehen muss und der Senden-Button ist da drauf. Ich bin auch Google oder Gmail sehr dankbar für die Funktion, dass man innerhalb von so 5 bis 10 Sekunden eine E-Mail jetzt zurückrufen kann auf Gmail. Das haben die eingeführt und ich glaube nicht ohne Grund eingeführt, weil man oft dann weiß, ah, so fuck, Attachment vergessen oder irgendwie, na doch, ein Blödsinn oder falscher Absender. Noch einmal, Irren ist menschlich, passiert den Größten und Besten, wie wir da sehen, aber schon sehr verwunderlich, dass es so einer großen börsengelisteten Firma passiert, weil noch einmal, wie du richtig sagst, wenn der Kurs dann um 60% steigt, hat das einen Mega-Impact auf ganz, ganz viele und sollte eigentlich nicht vorkommen.
Ja, sein Zitat war, look, it was a bad error and it's on me. Also zumindest hat er die Credibility für den Fehler auch voll auf sich genommen, aber klar, es darf und soll nicht passieren. Zu deinem Punkt mit E-Mails zurückholen, ich glaube, das haben wir auch in einer der Episoden schon mal angesprochen, das ist sicher auch ein Tipp, den wir mitgeben können, nie ein E-Mail aus der Emotion rausschreiben und immer versuchen, hier rational zu sein und vielleicht den Computer zuzumachen, wenn es am Abend ist und man ist schon immer hundertprozentig gedanklich auf der Höhe und das E-Mail dann in der Früh, wenn man frisch reinkommt, zu machen. Jeff Bezos sagte das auch immer, er trifft wenige Entscheidungen und die High Quality und die meistens am Vormittag.
Ja, und einmal drüber schlafen über wichtige Dinge, wenn die Zeit es zulässt, zahlt sich eigentlich immer aus, weil und vielleicht sogar mal 4-Augen-Prinzip, also genau richtig, da geht es in viele dieser.
Da, viele das diese sehen Dinge. Wir genauso.
Martin, wir haben nur über eine sehr bekannte Persönlichkeit gesprochen in einem unserer Ausgaben, ich glaube in der Ausgabe 2, über den Jimmy, über den Mr. Beast. Du hast ihn auch treffen dürfen, warst da drüben bei ihm, für alle, die das interessiert. Also der Martin hat den größten Creator, den größten YouTube YouTuber der Welt getroffen und mit ihm gesprochen. Und jetzt gibt es ein sehr bekanntes Magazin, das einen Covershot vom Mr. Biss gemacht hat, Martin.
Das ist richtig, genau. Also wir haben es in der Episode Nummer 2 drinnen. Also gern jetzt nach dieser Episode 8 rüberspringen und sich die 2er nochmal anhören. Da erzählen wir im Detail wirklich auch, was Jimmy Donaldson in Amerika und auch weltweit aufgebaut hat als Mr. Beast mit seiner Brand. Wir haben das ausführlich besprochen und ausführlich behandelt. Wir bringen es jetzt nochmal ganz kurz, weil er im Time Magazin es aufs Cover geschafft hat. Also auch das ist ganz interessant. Time Person of the Year war ja Taylor Swift letztes Jahr. Und Mr. Beast hat es jetzt dieses Mal aufs Cover geschafft, weil hier das Time Magazine so eine Time 100 Leadership Series oder Leadership Serie rausgebracht hat und sich da ganz im Detail anschaut. Gibt es auch ein paar YouTube-Videos dazu, werden wir verlinken, wo von der Time, vom Time Magazine beleuchtet wird, wie Mr. Beast es geschafft hat, mit seinem Imperium auch zur, und da zitiere ich jetzt, most watched person in the world zu werden. Und das ist ganz interessant und ja, das wollte mal kurz das Shoutout nochmal bringen. Schaut es da rein in den Shownotes und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ja, mittlerweile hat er 425 Millionen und counting Fans auf allen Plattformen vereint, von YouTube, TikTok, unfassbar, und so weiter. Also unfassbar, 500 Millionen, das ist wirklich eine Nummer auf jeden Fall, in dem Zusammenhang. Also ganz spannend. Flo, wir haben heute ein ganz langes, großes Thema, das wir noch angehen wollen und dann vielleicht im Nachgang noch das ein oder andere kleinere, das uns wichtig ist. Und bevor wir mit dem Thema starten, rund um das Thema Pitch Deck, hast du noch was mitgebracht von Rocket Apps, beziehungsweise auch da, was deine Learnings waren aus dem AI-Game diese und letzte Woche? Was hast du da gemeint damit?
Ja, ganz kurz noch, wir haben gestern ein Board-Meeting gehabt, ich bin bei einer Firma beteiligt, die heißen Rocket Apps. Was wir dort machen, wir bauen verschiedene Apps vom OpenVPN über eine Radio-App, über Taschenrechner und mit einer Subscription bekommst du mittlerweile 12 Apps und die bauen auch einiges mit AI. Die haben zum Beispiel jetzt so eine Video-App, Campedia heißt die, gebaut. Da kannst du irgendwie, du filmst dann einen Sessel und sagst, what is this? Und kriegst die Info, das ist der und der Sessel, oder einen Gymball und sagst, welche Exercises kann ich damit machen? Und jetzt wird dann auch sowas für Pflanzen kommen, wie man das vielleicht von Plant-ID schon kennt. Und was ich nicht gewusst habe, meiner Wahrnehmung nach, war das alles dann mit ChatGPT gebaut, quasi eine Schnittstelle. Man schickt das Foto an ChatGPT, die sagen, okay, das ist jetzt die und die Blume, die musst du so und so gießen. Was ich aber gestern gelernt habe, dem ist nicht so. Teilweise binden wir bis zu 3 APIs an, und müssen die eine API eben fragen, die Experte sozusagen in den Pflanzen ist oder wo auch immer, geben diese Infos dann an die andere API zu ChatGPT weiter und sagen, okay, wie muss ich mit der umgehen? Und dann gibt's noch eine dritte API, die dann irgendwie, wie schreibe ich das perfekt, wie baue ich die perfekten Icons da dazu? Also für mich das Learning war, nicht alles kann ChatGPT lösen, sondern es wird da und dort schon Sinn machen, dass spezielle AI-Buden, AI-Firmen, sage ich jetzt einmal, für spezielle Use Cases da sind. Weil wir haben ja auch, wir wissen ja alle, die AI lernt ja von bestehenden Daten. Und wenn man natürlich jetzt viele Daten, und ich glaube, das wird auch in Summe interessant für Unternehmen, die historisch 10 Jahre lang Daten haben, dass sie diese Daten vielleicht in Zukunft lizenzieren können und ein Businessmodell daraus machen können. Und die New York Times, jeder, der das mitverfolgt, ist ja gerade dabei und hat zu ChatGPT oder zu OpenAI gesagt, nein, ihr dürft meine Daten nicht so einfach verwenden, und haben diese auch geklagt. Und jetzt geht es eigentlich um eine Partnerschaft, dass OpenAI Geld dafür bezahlt, dass sie auf diesen Schatz der letzten 10, 20 Jahre qualitativer, investigativer Journalismus zugreifen können und daraus lernen können. Und das habe ich spannend gefunden. Also mehrere AIs für mehrere Use Cases und parallel aber auch, dass unsere Daten, wenn wir jetzt bei Runtastic sagen würden, unsere 10, 20 Jahre Fitnessdaten, dass die auf einmal einen neuen Wert generieren können, den man in der Zukunft auch vielleicht monetarisieren kann. Das habe ich nur als kurzes Learning, wollte ich das noch mitnehmen.
Ist ein unglaublich spannender Ansatz und da ist ja voll was dran, weil ich würde auch nicht wollen, dass jemand das, was ich erstens hart recherchiere, hart erarbeite, jetzt zum Beispiel der Financial Times, und dann natürlich auch mit meinem Geld bezahlt habe, weil das ist ja wirklich auch der Schatz des Wissens. Deswegen machen die ja auch ganz oft, ist ja Standard mittlerweile, diese Paywall rein, was ja auch ganz oft so dieser, wie sagt man, genau, das war eine Riesendiskussion vor ein paar Jahren, dass man sagt, hey, ich kann immer jetzt endlos surfen auf den Financial Times, New York Times und so weiter, sondern ich muss diese $7, $10 etc. bezahlen. Und das hat sich ja beim Qualitätsjournalismus durchgesetzt. Wir sehen es ja auch auf lokaler Ebene runtergebrochen. Sogar bei den Salzburger Nachrichten muss ich noch einen dritten, vierten Artikel dann was bezahlen. Und ich glaube, das ist vollkommen legitim, weil Qualität hat seinen Preis und ich weiß ja dann auch, was ich bekomme. Und in dem Fall, danke für diese Insights. Also ich glaube, das ist sehr interessant. Ja, wir sind gut weiter schon gekommen im Podcast und würden jetzt den letzten Block wirklich auch auf das Thema Pitch Deck verwenden, weil, und muss man auch dazu sagen, in den letzten 2 Monaten immer wieder die Frage gekommen ist, wie schaut sowas aus? Wie pitche ich eigentlich meine Idee? Wie gehe ich mit einer Idee rein, mit einem Projekt rein, Businessplan, ja, nein, Team, ja, nein, Investorensuche und so weiter. Und Flo, du bist hier ein Vollprofi, du hast es angesprochen, 44 Startups, wo du drinnen bist, hunderte, wenn nicht tausende Pitch Decks hast du schon gesehen in deiner Karriere. Was ist denn der Holy Grail? Was ist denn das beste Pitch Deck, beziehungsweise was kannst du uns denn mitgeben hier und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Genau, ich habe mir ein bisschen vorbereitet und werde die nächsten Minuten da ein bisschen durchführen. Was ist überhaupt ein Pitch Deck? Ein Pitch Deck ist eine kurze Präsentation, die potenziellen Investoren, Kunden einen Überblick über Geschäftsplan, Produkte, Dienstleistungen, Wachstumsaussichten gibt. Als Unternehmer, Unternehmerin ganz wichtig, so etwas zu haben, vor allem dann, wenn man Investoren oder Geld raisen will. Und einige Zuhörer haben sich das jetzt immer wieder gewünscht, dass wir über das perfekte Pitch-Deck sprechen. Das machen wir heute auch. Ich glaube, wichtig dabei ist zu sagen, dass ein Pitch-Deck nichts anderes ist wie diese, unter Anführungszeichen, banale Präsentation. Aber wie auch immer im Leben, wir müssen uns verkaufen. Und ich glaube, das geht ja schon im Kindesalter los. Wenn kleine Kinder durch den Supermarkt mitgehen, dann wollen die Süßigkeiten und die wollen der Mama oder dem Papa verkaufen, dass die jetzt die Süßigkeiten für sie kaufen. Dort sind die Argumente meistens schreien und laut sein. Ich würde meinen, im klassischen Pitch-Deck den Investoren anschreien, ist jetzt nicht der richtige Weg. Aber man kann ein Pitch-Deck gut oder auch nicht gut bauen. Früher, wir haben bei Ranzestik tatsächlich noch einen Businessplan geschrieben, 70 Seiten lang, gibt es immer noch auf der Wirtschaftskammer zum Runterladen als Best Practice. Heute ist es nicht mehr so. So. Heute geht es darum, dass ein Pitch-Deck nicht mehr wie 10 bis 15 maximal Slides, also Seiten, haben sollte. Also, gehen wir rein. Was sollte drinnen sein? Ich würde noch einmal sagen, das perfekte Pitch-Deck wird es nicht geben, aber ein gutes Pitch-Deck, was braucht es? Es braucht einmal ganz am Anfang irgendwo den Hook, den Haken, dass es irgendwie spannend ist. Normalerweise, wenn wir so Slide 1 durchgehen würden, das wäre die Cover-Slide, da gibt man irgendwie den Company-Namen drauf, das Logo, aber wenn man es gut macht, vielleicht auch schon eine Tagline. Das heißt, einen Subtitel, der vielleicht sagt, was lösen wir? Das kann ein One-Liner sein, der irgendwie sagt, wir bringen Longevity auf die nächste Ebene oder wir machen dich 30 Jahre gesund älter. Das würde so, aha, interessant. Ich möchte auch älter werden. Wie geht das? Also in der Zeile möchte man schon den Investor, den potenziellen Leser davon überzeugen, ihn neugierig zu machen und schon trotzdem im Best Case mitzugeben, was passiert mit dem Unternehmen? Was tun die? Das, glaube ich, ist einmal auf der Seite 1 ganz wichtig. Dann geht's eigentlich weiter, dass man irgendwo Seite 2 relativ bald das Problem beschreibt. Zum Beispiel könnte das sein, die meisten Menschen haben das Problem, 40% aller Menschen leiden unter XYZ oder so viele der Deutschen leiden unter XYZ. Oftmals ist es auch noch gut, wenn man eine persönliche Story dazu hat. Bei mir war das so, ich gehe gern laufen bei Runtastic, ich will mir aber nicht eine GPS-Uhr damals für 500 Euro kaufen. Wir sehen, mit dem Smartphone geben wir dir dieses 500-Euro-Device kostenlos auf dein Smartphone in Form einer Lauf-App. Das war sozusagen unser Problemdarstellung. Millionen von Leuten laufen, aber können sich nicht oder wollen sich nicht eine 500-Euro-Uhr lösen. Und dann kann man auch sagen, wie war das bis jetzt gelöst? Dann kann man auch sagen, ja, es hat eben diese ganz großen Devices gegeben am Fuß irgendwie und. Und wir lösen das Problem jetzt, indem wir das Smartphone aus Sicherheitsgründen sowieso mithaben und dort dir gratis eine App mitgeben. Das kann in der Problemstatement schon dabei sein. Man kann die Lösung schon anteasern auf Seite 2 sozusagen. Aber die richtige Lösung wird dann auf Seite 3 präsentiert. Dort schreibt man dann das Problem. Was wäre, wenn es eine Lösung für das Problem XY gibt? Man könnte sagen, wir haben eine App gebaut, die lernt, ohne das und das umzugehen. Und dann gibt man ein paar Grafiken dazu. Also jetzt ist, glaube ich, ganz wichtig, noch nicht in die Demo reinzugehen, aber sozusagen, wir bauen das Uber für XY. Und wenn man auch will, könnte man auch hier schon ein bisschen anzeigen, wie groß kann die Industrie sein. 200 Milliarden werden für Nahrungsergänzungsmittel in dem Bereich ausgeben. Wir haben jetzt eine viel bessere Lösung. Oder wir gehen in einen Space rein wie Calm oder Headspace, die jeweils in einen Milliarden-Space für Meditation reingeben haben. Wir gehen jetzt in den Bereich für Longevity reingeben. Also man versucht jetzt den Anker, im Englischen das Anchoring, zu werfen und zu sagen, der Markt ist riesig, wir haben Umschau ein Problem identifiziert, wir haben eine Lösung dargestellt und dann kommen wir in der nächsten Slide, in die sogenannte Traction Slide Und dort ist es eigentlich jetzt Zeit, also an der Zeit, Hierometriken herzuzeigen. Was kann das Produkt, was habe ich schon erreicht? Es ist oft ganz, ganz, bitte Martin.
Nein, ich wollte da noch kurz einhaken. Ich glaube, es ist ja ganz wichtig, stimmst du dem zu, weil ich muss ja dem mir gegenüber, in dem Fall einen Investor oder einen Interessenten oder einen möglichen Partner, ja auch das Ganze auch schmackhaft machen. Und ich muss mich ja ganz wichtig in den seine Sichtweise reinversetzen, weil ich komme jetzt natürlich mit diesem Headspace rein, das ist mein Produkt 24/7, ich denke an nichts anderes. Und der sieht ja vielleicht 5, 10, 20 Pitch-Decks die Woche oder im Monat und sieht natürlich sehr viel. Und deswegen muss ich ja den mit dem Hook, mit dem Anchoring ja mal abholen, oder? Das ist ja quasi auch so diese Einleitung.
Genau, das ist diese Einleitung, eben wie wir angefangen haben. Hook, es muss irgendwo spannend sein, so, ah ja, interessiert mich. Ein bisschen Credibility sozusagen, was ist in dem Markt schon passiert und was ist wirklich das Problem? Zu dem Problem schon die Größe dargeben, wie viel Menschen oder wie viel Milliarden Dollar sozusagen groß ist das Problem. Und dann so ein bisschen das Produkt, was bauen wir schon? Hierometrik jetzt im Sinne von, was hat man schon erreicht? Ich glaube, der Fehler, der oft passiert im Pitch-Decks, was ich oft kriege, ist, wir sprechen von einer Idee. Und eine Idee ist einfach zu wenig, weil wir alle wissen, der Martin hat Ideen, der Florian hat Ideen und viele andere Menschen haben Ideen. Die Execution. Und wenn ich jetzt zeigen kann, okay, ich habe schon mal eine Firma gebaut, ich habe schon was probiert, ich habe neben dem Studium jetzt schon einen Prototypen gebaut, ich habe schon ein Produkt live, wo schon 3000 User drauf sind, ich habe eine E-Mail-Warteliste von 10.000 Usern, die jetzt warten auf ein Go-Live. Also das ist ganz wichtig jetzt, ein Track-Record zu zeigen, da ist schon was da. Weil wenn nichts da ist und nur auf einem Pitch-Deck, auf einem Slide-Deck ohne Produkt was zu raisen, da muss man dann schon ein Serial-Entrepreneur sein, da muss man ernst genommen werden in der Szene, das ist nicht so leicht. Und ich glaube, wenn man jetzt weitergeht, kommt man rein in die nächsten Slides, Slide 5, Slide 6, so ein bisschen der Competitive Advantage, also zeige, was ist anders, warum löst du das ganze Thema anders, wie differenzierst du dich vom Mitbewerb. Und dann übergeht in die Produktdemo oder in den Screenshots oder in das Video, wo man zeigt, was kann man schon. Also das ist auch ganz wichtig, wirklich auch herzuzeigen, was ist möglich, was haben wir schon gebaut und vielleicht auch, was sind die nächsten Features und Highlights, die wir in den nächsten Wochen und Monaten releasen werden. Also da ist immer ganz wichtig, der Investor muss sehen, wow, da ist echt schon was passiert, da haben wir jetzt schon Zahlen gehabt, das haben sie schon gemacht, dort gehen sie hin, im besten Fall wachsen die Dinge und noch einmal so untermauern, wir bauen ein geiles Produkt.
Mhm. Weiter. Wie wichtig siehst du denn, sorry, ich springe noch ganz kurz rein, aber wie wichtig siehst du in dem Zusammenhang auch das Element Team? Wie wichtig ist für dich auch daher wirklich über das Team zu sprechen?
Ich glaube, die Kredibilität kann man ganz oben ein bisschen mitgeben in der Slide 2. Ich habe das oder das gemacht. Ich habe schon ein Buch zu dem Bereich geschrieben. Wir haben uns den Markt so gut angeschaut. Seit 3 Jahren arbeite ich in dem Bereich drinnen. Darum habe ich erkannt, es ist ein Riesenmarkt und es gibt ein Riesenproblem, aber noch keine Lösung dazu. Das Team kommt erst. Wir sind jetzt eigentlich so Slide 6, 7, 8. Market und Opportunity. Jetzt versucht man darzustellen, diesen sogenannten TAM, der Total Addressable Market, da gibt es dann meistens 2, 3 so Blasen, dann hat man den Service Obtainable Market und das stellt man dann eigentlich immer in der Größe dar, von wie viele Milliarden groß ist der Markt, wer ist mein Profil, wer ist meine Demografie. Man zeigt dann im besten Fall auch noch an, vielleicht ist man gerade in einem Wachstumsmarkt drinnen. Das war jetzt bei Covid so, dass viele Themen natürlich remote, dass E-Commerce gerade im super Wachstum war, weil natürlich Timing auch immer wichtig ist. Man versucht auch wirklich Trends jetzt mitzunehmen, auf der einen Seite die Marktgröße, auf der anderen Seite auch die Trends mitzunehmen und zu zeigen, warum wäre das vor 3 Jahren noch nicht möglich gewesen. In den letzten 2 Jahren ist Telemedizin durch Covid enorm populär geworden. Oder man sagt, die Technologie, die AI war noch nicht da, um das Produkt zu bauen. Und wenn man jetzt fertig ist, jetzt hat man den Markt auch noch dargestellt, dann geht es in das Businessmodell. Dann geht es in die Finanzen rein, wo man das Revenue-Modell zeigt, wo man sagt, schau her, wir haben ein B2B-SaaS-Produkt, wir haben eine App, die mit einem Abo-Modell arbeitet, wie bauen wir Revenues und auch, was haben wir schon geschaffen und wie schaut der Financial Outlook aus, wie geht es nach vorne, wie wachsen wir weiter. Das ist auch, was der Investor natürlich sehen will. Weil viele Investoren wollen natürlich auch sehen, dass das ein großes Business werden kann. Kann das jetzt keine 100 Millionen groß werden oder kein Unicorn werden, auch nur in der Theorie und in der Fantasie. Dann ist es für viele Investoren, gerade für VCs, oftmals schon unspannend. Weil die sagen, lieber in eine Idee investiert, die potenziell ein Unicorn werden kann, wie in 10 investieren, die maximal 100 Millionen groß werden kann. Das klingt brutal, aber wenn man da mit einem Oliver Holle von Speed Invest oder mit Experten redet, ist das oft der Fall. Und dann, jetzt sind wir fast schon beim Schluss, kommt jetzt das Team, Slide 11, Slide 12, wo man sagt, die Bios, wer ist das Gründerteam, man stellt sich selber vor, was hat man schon gemacht. Im besten Fall hat man auch noch einen Advisor oder vielleicht schon jemanden dabei im Advisory Board, der mithilft, der von außen helfen kann, der die Industrie versteht, der ein Experte ist. Und dann abschließend, und das ist jetzt schon der Schluss, sozusagen die Frage, der Ask, wie viel Geld will man? Ein ganz klares Statement, wir raisen 300.000 Euro und was machen wir mit den 300.000 Euro? Wir investieren die 30% im Produkt, 30% in Teamwachstum, in Mitarbeiter, 40% im Marketing und dann abschließend Call to Action. Mein Name ist Florian Gschwantner, das ist die Firma, das ist meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich, dich von dir zu hören. Das war jetzt natürlich ein Schnelldurchgang durch das perfekte Pitch Deck in 10 Minuten. Kann man natürlich da und dort sicherlich auch einmal intensivieren. Aber Martin, noch einmal der Ball rüber zu dir. Würdest du da Dinge auch so sehen? Du siehst ja auch viel, du hörst auch viel. Was ist deine Meinung?
Flo, weißt du, du bist da der Vollprofi. Ich habe natürlich auch einige Pitch Decks schon gesehen und es war von dir sehr, sehr gut zusammengefasst in dem Spektrum, was du jetzt auch erklärt hast. Ich habe deswegen das Team angesprochen, weil ich es einfach wichtig finde und das ist für mich, wenn ich jetzt investiere, mitunter einer der wichtigsten Gründe, okay, neben dem Financial Model und was ist eigentlich die Idee überhaupt, aber ganz wichtig ist dieses Gründerteam. Wie sind die drauf, wie ist deren ihre Track Record, wie ist deren ihre Credibility und wie schauen die, dass die nach vorn durchmarschieren? Also das ist das, was mir am meisten interessiert und dann natürlich relativ schnell, wenn ich vom Pitch Deck gehuckt bin, in ein Gespräch zu gehen mit dem jeweiligen Team, mit dem jeweiligen Founding Members, um von denen auch mal zu hören, wie die das rüberbringen, weil am Papier ist das Pitch Deck natürlich schön und gut, aber ich glaube natürlich ganz ein wichtiger Input ist hier auch, versucht es wirklich in diese Pitch-Phase mal auch reinzugehen und so ein Pitch vielleicht einmal mit intern oder mit Friends, Family und Fools durchzuspielen, um auch zu schauen, okay, was sind so diese Fragen, die da zurückkommen, was wird vielleicht auch gechallenged. Also ich glaube, da ist ganz wichtig, das wie in einem Rollenspiel fast einmal zu Hause zu probieren, weil dann geht man vorbereitet auch wieder in so Gespräche rein. Also das beste Pitch-Deck hilft einem nichts, wenn es nicht verkaufen kann. Und ich glaube auch, das ist wieder vielleicht der wichtige Zusatz in dem Zusammenhang, weil da helfen da alle Metrics nicht, wenn ich dann das nicht auf den Punkt bringe. Und ich glaube, da ist Training, Learning wirklich auch, sich zu verkaufen. Und das ist auch nicht jeder. Man sagt ja auch in einem Startup in San Francisco, klassisch brauche ich einen Hipster, einen Hustler und einen Hacker. Und der Hipster ist jetzt ein anderer Typ als wieder Hustler und das wieder Hacker. Und so diesen Hustler zu haben, diesen eher saleslastigeren, ist sicher nicht schlecht, weil der halt einfach reingeht. Genau.
Ich glaube, da machen wir einen Cliffhanger, weil ich hätte jetzt noch ein paar Zeilen und ein paar Tipps dazu. Also gerne auch einmal Feedback von außen. Interessiert euch das Thema Pitch Deck, weil sonst stellen wir vielleicht auch einen One-Pager zusammen, wo wir das noch einmal zusammenfassen, den ihr dann runterladen könnt. Also sagt uns gerne, wenn ihr das wollt. Und ich habe noch ein bisschen Themen mit zu Timing, das eine oder andere gute Verkaufsbuch, wie man da auch angeht, wo findet man auch die Investoren. Der Zeit geschuldet werden wir das im nächsten Podcast in der Episode 9 angehen. Also gerne wieder reinhören. Wir sind auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wir haben echt viele Themen heute auf der Platte gehabt und diese abgearbeitet. Dann noch einmal das intensivere Thema Pitch Deck. Und die letzten Worte gehören wie immer dem wunderbaren Martin. Ich sage danke und freue mich schon wieder auf das nächste Mal.
Ich mich auch. Lieber Flo, danke für die Überleitung. Ich nutze das natürlich auch wieder, um einen Cliffhanger hier für die Episode 9 aufzubauen, weil ein wichtiges Thema ist jetzt heute auf der Strecke geblieben und das ist eben das Gründerteam und welche Vor- und Nachteile es hat, jemanden zweiten, dritten mit im Boot zu haben. Du hast mit einem Team gegründet bei Randastic. Du siehst viele Teams in deinen Startup-Investments. Ich habe bei Chaka 2 mit dem Stefan einen super Co-CEO mit dabei, der mit mir die Geschicke hier leitet. Und was hier der Mehrwert ist und was vielleicht auch hier wirklich der Benefit ist, gemeinsam zu gründen und nicht alleine diese Reise anzutreten. Über das werden wir nächste Woche sprechen und in dem Zusammenhang auch, wie ich Investoren finde, wie ich Investoren anspreche und wie ich hier ein frisches Kapital für meine Idee komme. In diesem Zusammenhang, gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und gutes Wochenende.
Ciao, Baba.
Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Gschwantner und Martin Kaswurm. Come on.